NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden an Übergewicht. Laut Statistiken ist jedes sechste Kind zu dick. Vor allem starkes Übergewicht, also Adipositas, kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Eltern zu schwerer Kinder haben meist die Hoffnung, dass sich das irgendwie noch auswächst. Oft ist aber das Gegenteil der Fall. Adipositas in der Kindheit oder Jugend ist oft Grundlage für lebenslange Gewichtsprobleme. Was sind die Ursachen? Wie kann man helfen? Darüber spreche ich in dieser Visite mit Dr. Katharina Kirscher, Hausärztin in Bad Bevensen und Delegierte der Ärztekammer Niedersachsen. Ja, Frau Dr. Kirscher, nicht nur die körperliche Gesundheit ist ja in Gefahr, auch die Psyche leidet, zum Beispiel durch Hänseleien und Mobbing, vor allem in Zeiten von TikTok oder Instagram. Das wollen wir nicht verschweigen.
Absolut, das ist ein ganz wichtiges Thema, was leider immer mehr zunimmt.
Bereits in jungen Jahren haben ja Kinder und Jugendliche mit Adipositas ein erhöhtes Risiko für Gesundheitsprobleme, die wir eigentlich ja von Erwachsenen kennen. Welche sind das?
Genau, das ist einmal der erhöhte Blutdruck, das sind Gelenkprobleme, das sind Störungen im Fettstoffwechsel und auch erhöhte Blutzuckerwerte.
Starkes Übergewicht hat aber auch Auswirkungen auf den Hormonhaushalt und das ist ja vor allem in der Pubertät ein Thema, für Mädchen, aber eben auch für Jungen.
Genau. Die Östrogene, die dann vermehrt ausgeschüttet werden in der Pubertät, führen auch dazu, dass Frauen natürlicherweise, das ist von der Natur so angelegt, dicker werden können. Das war damals auch ein Schutzfaktor, führt aber gerade bei heranwachsenden Kindern dazu, dass in dieser kritischen Phase der Pubertät der Stoffwechsel in der Ruhephase sinkt. Und das ist das, warum auch viele Jugendliche dann mal so ein bisschen moppeliger werden, die sonst auch immer schlank waren, weil sie durch den runtergefahrenen Stoffwechsel gleich ihre Produkte essen, ihre zuckergehaltigen Getränke trinken, sich aber weniger bewegen, sich ein bisschen zurückziehen, vielleicht auch ein Schamgefühl entwickeln, vielleicht weniger Sport machen, ein bisschen mehr am Handy, ein bisschen chillen. Und dann kommt eine Phase, in der Kinder dann übergewichtig sind.
Und wer zu dick ist, der hört ja dann oft, ja, iss mal weniger, mach mal mehr Sport, du hast aber zugelegt und da schwingt ja auch so mit. Das ist alles eine Frage von Selbstkontrolle und von Disziplin. Ist das eigentlich wirklich so?
Bei Übergewicht ist das ein ganz komplexes Thema, denn das ist eine Zusammensetzung aus drei verschiedenen Dingen. Das ist einmal die Ernährung, es ist die Bewegung, es ist das Verhalten und bei den Kindern oder Jugendlichen ist es halt auch der Einfluss der Familie, der da eine ganz große Rolle spielt. Kinder werden nicht von alleine dick, aber sie können auch nicht von alleine abnehmen. Das heißt, die Kinder sind das Produkt ihrer Umwelt. Wir Eltern entscheiden, was gekauft wird. Wir Eltern entscheiden, was auf den Tisch kommt. Wir haben Vorbildfunktion und das übernehmen diese Kinder.
Was würden Sie sagen, wie groß ist die Rolle, wenn schon Eltern und Großeltern Gewichtsprobleme haben? Wie sehr spielt das rein?
Das spielt eine große Rolle. Nichtsdestotrotz kann man das ändern. In Bezug auf die Gene ist es so, dass die sich in den letzten 30 Jahren gar nicht stark verändert haben, sondern die Umwelt, in der die Kinder groß werden, hat sich geändert. Das heißt, wenn Oma, Opa, Mama, Papa dick sind, dann kann es sein, dass ich eine höhere Belastung habe, dick zu werden. Aber das liegt auch an den Dingen, die die Eltern, Großeltern mir vorgelebt haben. Nichtsdestotrotz möchte ich unbedingt motivieren, aus diesem Teufelskreislauf oder aus dieser Gedankenschleife auszubrechen. Denn es gibt auch noch die Epigenetik. Das bedeutet, auch wenn ich die Genetik mitbekomme, ein Übergewicht zu haben oder eine Veranlagung oder die Umweltfaktoren mich beeinflussen, habe ich trotzdem die Chance, wenn ich eine gesunde Ernährung, wenn ich Bewegung vorlebe oder auch einen richtigen Umgang mit hochkalorischer Kost, kann das in der darauffolgenden Generation die Gene wieder mitprägen. Das nennt man Epigenetik. Und die ist in diesem Themengebiet nicht zu unterschätzen.
Also das ist kein unveränderliches Schicksal. Nun ist es ja so, der Body Mass Index, das ist das Instrument, mit dem berechnet wird, bin ich normal oder schon übergewichtig. Ist das auch bei Kindern und Jugendlichen das Maß der Wahl?
Nein, für viele ist es aber einfach mal eine ganz schnelle Berechnung. Das heißt, wenn die Eltern gucken wollen, ist mein Kind zu dick oder zu dünn oder wiegt es zu viel oder zu wenig, dann kann man natürlich den Body Mass Index berechnen. Bei den Kindern ist es jedoch so, dass wir nach der Perzentile gucken. Schön ist es immer, ein Beispiel zu geben, damit man versteht, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Übergewicht und Adipositas. Mhm. Nehmen wir an, das Kind ist 1,40 Meter groß, 10 Jahre alt und sollte 40 Kilo wiegen. Das wäre das Normalgewicht. Wenn es jetzt ein Übergewicht hätte, würde das bedeuten, dass das Kind 46 Kilo wiegt. Ist das Kind adipös? Und immerhin sind das 6% der deutschen Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Bedeutet das, dass das 52 Kilogramm sind. Das heißt, von dem Normalgewicht 40 Kilo, von wo wir eigentlich ausgehen wollten, hätten wir jetzt 52 Kilo. Mhm. Dass man das einfach mal versteht. Und dann wird das nach Geschlecht, nach Alter und Größe geguckt. Und dann wird entschieden, wo befindet sich dieses Kind auf dieser Perzentile.
Mhm. Das heißt, das ist schon durchaus ein Unterschied zu sagen, da ist jemand nur mal vorübergehend ein bisschen pummelig oder schon ernsthaft gefährdet. Was würden Sie denn als Hausärztin jetzt noch alles checken, um das so festzustellen?
Man würde den Bauchumfang bemessen, man würde das Kind nochmal nachwiegen, denn oft ist es so, dass die Kinder sich damit Klamotten zu Hause auf die Waage stellen oder auch gar keine Waage da ist. Man kann es nur erahnen. Wir würden in den seltensten Fällen Blutentnahmen machen, wenn man wirklich das Gefühl hat, dieses Kind begibt sich jetzt in ein Übergewicht, was jetzt gesundheitsschädlich ist. Wir messen Blutdruck. Wir haben jetzt vermehrt auch Kinderblutdruckmessmanschetten in jedem Untersuchungsraum, weil wir einfach feststellen, Kinder haben gehäuft Bluthochdruck und wir messen bei den Kindern auch, wir lassen sie morgens vor der Schule kommen, einmal nüchtern den Blutzuckerwert. Mhm. Wenn wir den Verdacht haben, dass sie einen erhöhten Blutzuckerwert haben.
Also da muss man schon auf verschiedene Werte schauen. Nun hatten wir schon gesagt, Kinder und Jugendliche leiden natürlich auch unter Hänseleien, unter Mobbing. Die Selbstbeobachtung gerade in sozialen Netzwerken heute ist ja sehr groß. Auch der Druck, sich selbst zu optimieren. Es gibt Schönheitsideale. Mädchen sind dann in Klicken und beobachten, vergleichen sich. Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis bei Familien?
Das nimmt leider massiv zu. Also ich habe gehäuft Kinder mit Essstörungen, eben weil sie sich auf TikTok und auf den ganzen sozialen Plattformen vergleichen. Und da schützt auch nicht immer ein gesundes Elternhaus, was versucht, normale Werte zu vermitteln, ein normales Körperbewusstsein oder Gefühl zu vermitteln. Das ist ganz oft die Gruppe, in der die Kinder sich bewegen, die das ganze Bild dann noch mit beeinflusst. Es ist nur sehr traurig, weil diese Kinder kommen nicht zu mir in die Praxis, wenn die Eltern nicht kommen wollen. Mhm. Das heißt, primär ist der Kinder- und Jugendarzt natürlich Ansprechpartner dafür. Mal kommt ein Elternteil und sagt, ich würde gerne mal über mein Kind sprechen, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Dann sage ich immer, bringen Sie doch mal Ihr Kind mit. Und dann versuchen wir uns darüber ranzutasten und uns zu überlegen, was könnten wir tun.
Nun ist ja das Thema Essen sowieso eins, das nicht nur, sage ich mal, der Nahrungszufuhr dient, sondern es schmeckt, es macht uns zufrieden, ja, kann sogar auch trösten. So ein Satz wie Schokolade macht glücklich, kommt ja nicht von ungefähr. Und für Kinder ist das ja sehr schwer, gerade zu Süßigkeiten Nein zu sagen. Also ist Zucker ein Problem Nummer eins?
Für mich ja, also ganz
das
klar.
Das Problem Nummer eins.
Das ist
sorry.
Das Problem Nummer eins. Das Problem dieser hochverarbeiteten Lebensmittel ist, dass sie sind industriell hergestellt. Es sind viele Verarbeitungsschritte, die durchlaufen wurden und sie haben zahlreiche Zusatzstoffe. Das heißt, wir haben Geschmacksverstärker, wir haben den isolierten Zucker, wir haben zum Beispiel in Wurstwaren und Tiefkühlpizza auch sehr viel Salz. Und diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die haben sehr viel Kalorien, aber ganz wenig Nährwert. Mhm. Das heißt, die Kinder essen das und sie sind aber nur für einen ganz kurzen Zeitraum satt. Und dadurch, dass sie auch so stark beworben werden, diese Lebensmittel, wir müssen uns mal vorstellen, dass ein Kind und ein Jugendlicher bis zu 15 Werbespots am Tag für hochverarbeitete Lebensmittel sieht. Das heißt, diese Kinder sehen auf einmal, das sieht toll aus, das muss bestimmt gut schmecken. Das heißt, sie vermitteln das auch ihren Eltern und das beeinflusst das Kaufverhalten und die Eltern kaufen das. Und schon befinden wir uns in so einer Schleife, aus der es ganz schwierig ist, wieder rauszukommen.
Aber wie das klappen kann, da sprechen wir gleich noch drüber. Besser essen, gesünder aufwachsen. Was hilft, wenn schon Kinder zu dick sind? Thema bei uns in der Visite mit Hausärztin Dr. Katharina Kersche. Und sie hat heute Vormittag auch ihre Fragen dazu am Visite-Telefon beantwortet. Mehr dazu gleich. Im Studio ist Melanie Tilkes. Ob im Sportunterricht, in der Schule oder beim Toben in der Freizeit. Kinder, die zu viel Gewicht mit sich rumtragen, sind schwerfälliger und werden oft gemobbt. Wer bereits im jugendlichen Alter stark übergewichtig ist, trägt ein hohes Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf oder Gelenkprobleme. Welche Hilfen gibt's für Kinder und Eltern im Kampf gegen Übergewicht und wie können wir fitter und gesünder werden? Hausärztin Dr. Katharina Kirscher aus Bad Bevensen hat dazu am Vormittag Fragen am Visite-Service-Telefon beantwortet, zum Beispiel die von Jan Saffel aus Bremen.
Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat vor einiger Zeit angekündigt, im Bundesrat Zuckersteuer einführen zu wollen. Ich wollte gerne wissen, was Sie davon halten, von einer Zuckersteuer.
Davon halte ich extrem viel. Wir haben auch schon von der Ärztekammer Niedersachsen dazu Veröffentlichungen gemacht, dass wir das fordern. Bisher ist es nicht umgesetzt worden. Das ist aber wirklich das einfachste Mittel, um relativ schnell dort eingreifen zu können in diesen Teufelskreislauf, dass diese Kinder weiterhin diese Softgetränke mit unglaublich viel Zucker zu sich nehmen. Ich meine, 250 Milliliter Cola enthält 8 Würfelzucker. Das muss man sich mal vorstellen. Und das wird einfach auf dem Weg mittags bis nach Hause getrunken oder sei es eine Fanta, irgendein Saft. Und wenn diese Getränke wirklich übermäßig teuer sind, dann ist das eines der besten Präventionen, die man machen kann, denn Wasser ist nicht so teuer und Wasser ist einfach ein so gesunder Durstlöscher.
Sehr schön. Also ich weiß, dass vor 6 Jahren hat die bremische Bürgerschaft, so heißt der Landtag in Bremen, einen Beschluss gefasst und den regierenden Senat aufgefordert, sich auf Bundesebene einzusetzen für eine Zuckersteuer und Verbot von Werbungen, die mit der Kinder krank gemacht werden und Nutri-Score und so. Wissen Sie, ob es noch weitere andere Bundesländer gibt, die Daniel Günthers Initiative unterstützen?
Das kann ich jetzt so ausführlich gar nicht sagen. Ich weiß, dass wir aus Niedersachsen ganz viel zum Thema Kindergesundheit planen. Wir haben auch dieses Jahr im Mai den Deutschen Ärztetag hier in Hannover. Da werden wir viele Dinge für Kindergesundheit einbringen und da ist Kinderadipositas, Ernährung, Social Media, das ist dann alles ein Thema.
Mhm. Ah, okay.
Herr Saffel, was ist Ihr Berührungspunkt mit dem Thema Kinder und Übergewicht, wenn ich fragen darf? Warum sind Sie da so engagiert in Sachen Zuckersteuer?
Das interessiert mich schon lange. Der Hintergrund ist, ich war mal Abgeordneter in der bremischen Bürgerschaft. Mhm. Für Ernährung und Landwirtschaft war ich zuständig. Und wir haben damals diesen besagten einen Antrag eingebracht, der eine gute Mehrheit fand. Und irgendwie das verlief aber irgendwie mehr im Sand, als dass es was gebracht hat. Und umso mehr habe ich mich über die Initiative von Daniel Günther gefreut, weil ich hoffe, dass damit irgendwas in Gang geht, wenn er auch noch andere Kollegen aus den Ländern überzeugen kann. Ne?
Ja. Und wir hoffen einfach, dass wir über den Deutschen Ärztetag, es ist ja der Deutsche Ärztetag, nicht nur der niedersächsische, einfach auch ein größeres Publikum ansprechen, dass wir dadurch mehr nach draußen treten können, mehr an Berlin herantreten können und wir erhoffen uns natürlich einen Wandel.
Ja, also der Günther, der, wenn er das alleine einbringt in den Bundesrat, dann hat er nicht große Chancen, er muss ja Unterstützer haben aus den Ländern und da wäre es ja ganz gut, wenn andere Länder Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowas unterstützen. Ne?
Absolut. Und sind wir mal ehrlich, Prävention jetzt im Kinder- und Jugendalter ist sehr viel günstiger, als nachher die ganzen chronischen Erkrankungen und Folgeerkrankungen zu behandeln.
Ja, ich habe doch noch eine Frage. Meinen Sie, dass auch Profitinteressen der Lebensmittelindustrie dahinter stecken können?
Ja.
Ja, noch.
Ja, das können wir, glaube ich, auch aus anderen Ländern. Auch in Amerika ist es ja lange schon Ziel von Initiativen, eine Zuckersteuer einzuführen. Und das ist da ja auch ein großer Kampf.
Ja.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Frage und vielen Dank für Ihre Meinung zum Thema.
Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit dafür.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Im Studio sind Melanie Tilkes und Dr. Katharina Kirsche. Hallo.
Guten Tag. Kinder essen, auch wenn sie alleine zu Hause sind, in aller Kürze. Es ist die Eile beim Essen, die auch schädlich ist. Man muss sich Zeit nehmen. Und wenn man langsam nach 10 Minuten erstmal eine Pause macht, eine kleine, und etwas trinkt, dann kann man auch ein Sättigungsgefühl früher spüren. Wir hatten mal eine große Familie mit Großeltern, 6 Kindern am Tisch und da war man nach der Schule einfach auch ein Stück weit geborgen. Und in der Gemeinschaft, in der Mensa, in der Schulküche oder so zu essen, das ist ein ganz anderes Stresserlebnis auch, weil da auch ein gewisser Lärmpegel ist, wenn da 20, 30 Kinder essen oder noch mehr. Also das ist für mich nochmal ein wichtiger Punkt, der Zeitfaktor.
Das ist absolut richtig und ich finde es ganz wunderbar, dass Sie das nochmal hervorheben, wie wichtig das auch einfach in der Familie ist. In der heutigen Zeit, wo es einfach die Ganztagesschulen gibt oder auch in der Kita, wo gegessen werden kann, dort so eine kleine Ruheoase während des Mittagessens draus zu machen, ist ganz schwierig. Natürlich bemühen sich alle, das zu erreichen, aber Sie haben völlig recht. Das ist ein Stress, das ist ein schnell fertig werden. Wenn ich schneller fertig bin, habe ich mehr Pause, dann kann ich wieder rausrennen. Das ist was ganz anderes, als wenn man das zu Hause schafft. Und man sieht es ja auch, viele Kinder sitzen dann zu Hause, essen auf und sagen, ich bin fertig, kann ich aufstehen. Das heißt, man muss auch wieder dieses am Tisch sitzen üben, um denen zu vermitteln, dass es da nicht nur um die reine Essensaufnahme geht, sondern auch um das Gesellschaftliche dahinter, sich auszutauschen, über schöne Dinge zu sprechen, über traurige Dinge, was einen belastet. Das ist ja alles der Familientisch. Ich kenne das bei uns so, wenn wir Freunde treffen, wir treffen uns alle am Esstisch. Oder man steht in der Küche, aber man isst zusammen, man sitzt gemeinsam und es ist nicht so, dass da jeder dann auf dem Sofa rumlungert. Auch bei den Kindern nicht. Die kommen alle an den Tisch. Der eine macht vielleicht seine Hausaufgaben an der einen Tischecke. Die anderen trinken dann noch ihr Wasserglas auf und Sättigungsgefühl, wie sie sagen, braucht halt einfach Zeit. Aber es ist eine Geduld, die das Ganze mit sich bringt und eine Ruhe. Und davon profitiert einfach jeder, ob jung oder alt.
Ja, genau so ist das. Ich habe auch dieses vorm Fernseher essen, das finde ich überhaupt nicht gut. Das hat sich ja in unserer Kinderzeit auch so eingespielt mit Chips und so weiter. Aber irgendwann lässt man das auch wieder. Es schmeckt einfach auch nicht mehr. Und dieser Salzgehalt, der ja in den Snacks auch so groß ist, es verdirbt ja auch den ganzen Appetit und den die Geschmacksnerven und die Empfindungen auch.
Ja, auf der anderen Seite, sind wir mal ehrlich, die Kinder freuen sich, wenn man einmal einen Kinoabend macht. Und das kann man auch machen. Das ist ja mal in Ordnung. Aber das Parken der Kinder vorm Fernseher mit einer Brotstulle, dass man einfach mal durchatmen kann, das möchte ich gar nicht verurteilen. Das kann man ja mal machen. Aber es ist einfach die Gewohnheit dahinter, den Kindern das einfach zu vermitteln, schnell zu essen, andere Dinge nebenbei zu machen. Und so achten sie einfach auch gar nicht auf den Körper. Und bezüglich der ganzen Snacks, da haben sie recht, das ist ja nicht nur, dass es uns nicht schmeckt. Wir wissen ja, was zum Beispiel in einem Chips oder so drin ist, nämlich gar nicht wirklich viel. Aber das wissen die Kinder noch nicht. Und die Geschmacksverstärker, die da drin sind. Oder wenn etwas dann rosa oder blau gefärbt ist. Das ist sehr ansprechend alles. Und das müssen wir den Kindern einfach beibringen. Das können wir als Elternteil zu vermitteln. Was sind Lebensmittel, die wir sehr häufig und oft essen können? Was sind Lebensmittel, die man mal essen kann? Oder was sind Lebensmittel, wo wir wirklich darauf achten, wann wir sie essen und wie wir sie essen?
Ein zweiter Punkt ist noch, wenn ich das kurz sagen darf, ich mache es auch kurz, die Aromastoffe, die uns verführen und uns eigentlich auch sämtliche Sinne, eigentlich normales Essgefühl auch nehmen. Es ist ja auch in den Joghurts und überall eigentlich jedes Lebensmittel, was man sich anguckt, das irgendwie zusammengesetzt ist, hat Aromastoffe und Geschmacksverstärker, die ja sehr ungesund sind und auch zu Allergien führen. Aber das ist ja nicht unser Problem. Wir sprechen ja über Adipositas.
Naja, das führt letztendlich zu dem Problem, wenn wir Dinge zu uns nehmen, die uns suggerieren, dass sie gesund sind und das halt nicht sind oder im Übermaß nicht sind. Insofern spielt das schon eine Rolle. Und die Frage, genau, und die Frage ist halt einfach, was können wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen mitgeben, damit sie diese Dinge erkennen, dass sie ein bisschen reflektierter sind. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, die halt nicht nur allein die Eltern erledigen oder machen sollten, abarbeiten sollten, sondern das ist auch mit Aufgabe, weil wir ja sehen, wie schlecht es läuft, des Staates Präventionsprogramme ins Leben zu rufen, um ganzheitlich, flächendeckend Kinder für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren und aufzuklären.
Wir hatten früher noch die berühmte Oma zu Hause, die gekocht hat.
Ja.
Und das war gesund.
Und mehr Zeit am Mittagstisch, wie Sie gesagt haben, das ist ja vielleicht auch ein Vorschlag, von dem alle, die ganze Familie profitiert. Und vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Ja, Dankeschön. Wir danken Ihnen. Tschüss.
Okay, tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
mit Melanie Tiltges. Nur ein bisschen pummelig oder schon ein schwerwiegendes Problem. Viele Kinder und Jugendliche leiden bereits unter Übergewicht. Das hat körperliche, aber vor allem auch psychische Folgen. Jugendliche inszenieren sich in sozialen Medien, vergleichen einander. Der Druck, vor allem für Mädchen, Schönheitsideale zu erfüllen, ist enorm. Wie sieht eine ausgewogene Ernährung für Kinder aus und wie können Familien es schaffen, wieder besser zu essen? Darüber spreche ich mit Dr. Katharina Kirsche, Hausärztin aus Bad Bevensen, und sie ist auch Delegierte der Ärztekammer in Niedersachsen. Frau Dr. Kirsche, gesundes Essen auf den Tisch zu bringen, das ist ja Aufgabe der Eltern bzw. Thema für die ganze Familie. Ja, wie können Sie da als Hausärztin auch beraten, unterstützen?
Das Wichtigste ist, dass die Mahlzeiten wenigstens einmal am Tag gemeinsam eingenommen werden. Es geht darum, wieder eine Esskultur zu schaffen. Wir dürfen nicht vergessen, nach ungefähr einer halben Stunde setzt erst das Sättigungsgefühl ein, bei einem früher, bei einem weniger. Das heißt, diese halbe Stunde am Tag, Mittagessen oder Abendessen, dass die zusammen verbracht wird, dass die Kinder sehen, wie essen die Eltern, essen die schnell, essen die langsam, was wird vor allen Dingen auch gegessen. Es geht darum, viel Gemüse zu essen, bisschen Obst, dass wir komplexe Kohlenhydrate zunehmen. Das bedeutet, dass die Energie langsam kommt und länger hält. Also geht es um Vollkornbrot, um Haferflocken, Reis, Kartoffeln, dass wir versuchen, Fleisch zu essen, aber das nicht als Hauptbestandteil zu machen. Fleisch liefert uns Eisen, Vitamin B, das brauchen unsere Nervenzellen ganz besonders. Und dass wir gucken, dass wir nicht so viel hochverarbeitete Lebensmittel essen. Chips, Softgetränke, Schokolade,
sowas. Tiefkühlpizza und genau. Sowas, genau. Nun ist das ja so, berufstätige Eltern haben oft wenig Zeit, auch frisch zu kochen. Dann greifen eben viele zu Fertigprodukten und zu diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln. Aber was zählt alles dazu? Ist das zum Beispiel auch, sag ich mal, der Tiefkühlfisch oder die Erbse aus der Tiefkühltruhe?
Bei diesen hochverarbeitenden Lebensmitteln geht es darum, dass es Lebensmittel auch gibt, die nicht anders verarbeitet werden können. Nüsse, Fisch, Gemüse. Wenn wir das haltbar machen wollen, dann ist das in gefrorener Variante so. Mhm. Und den Fisch können wir nicht 3 Wochen halten, wenn er nicht tiefgefroren wäre und verarbeitet. Es geht aber um die zerlegten Lebensmittel, die wieder neu zusammengesetzt werden und dann präsentiert werden. Das heißt, wenn eine Tiefkühlpizza 1 Euro kostet, dann habe ich als Familie keinen Anreiz, in den Einkaufsladen zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir eine Packung Mehl, ich kaufe mir Hefe, ich kaufe mir den Belag, weil das sehr viel teurer ist als dieses hochverarbeitete Lebensmittel, wo ganz wenig Nährwert drin ist.
Hm. Gibt es denn auch für Eltern von Kindern, die jetzt an Adipositas leiden, zum Beispiel Tipps, Kochkurse oder eine Ernährungsberatung? Übernehmen die Kassen das?
Ja, das gibt es. Es gibt je nach Krankenkasse verschiedene Programme. Eine der größten Krankenkassen macht ganz viel Prävention für Kinder und Ernährungsberatung. Da kann man sich auch schon ganz wunderbar auf der Internetseite belesen. Es gibt zum Beispiel die Hochschule Hannover, die ganz viele Programme anbietet. Das Problem ist, es gibt ganz viele tolle kleine Programme, die auch multimodal gesehen Auswirkungen haben. Aber wir bräuchten das noch mehr flächendeckend, um noch mehr Kinder zu erreichen.
Mhm. Adipositas ist ja in vielen Ländern der Welt Gesundheitsrisiko Nummer 1 inzwischen, sagt die WHO. Und bei Kindern, da kann ich ja noch alles ändern. Die sind ja noch lernfähig, sage ich mal. Welche Rolle spielt denn das Thema Prävention und Essen bei uns in Kitas oder Schulen? Stichwort Mensa.
Auch das ist ein ganz vielfältiges Feld, weil wir einige Schulen haben, auch später dann weiterführende Schulen, die eine Mensa haben und da schon sehr viel Wert drauf legen. Das heißt, sie haben zum Beispiel Projekte, wo wir die 5. und 6. Klasse mit der Oberstufe zusammen kocht. Die haben Köche angestellt, um das alles ein bisschen gesünder zu machen. Es gibt dann die gesunde Pause, wo durch Spenden Obst, Gemüse gekauft wird, dass das den Kindern geschnitten wird. Das gibt es auch. Es ist aber noch nicht auf der Fläche angekommen. Und wir haben festgestellt, leider, dass große Studien gezeigt haben, dass wenn wir nur das Thema Ernährung angehen und ganz viele Eltern schulen, wir haben dann 29.000 Kinder in einer großen Studie untersucht, wo die Eltern geschult worden ist, dass das alleine gar nicht so große Auswirkungen auf das Übergewicht hat. Und das zeigt einfach, dass dieser alleinige Ansatz nur für die Ernährungsberatung nicht ausreichende Konsequenzen hat für das Übergewicht der Kinder.
Mhm. Da kommen ja noch ganz andere Faktoren.
Faktoren dazu, zum Beispiel auch Bewegung und Sport. Ja. Jetzt ob zu Hause oder in der Schule, nicht jedes Kind hat den gleichen Bewegungsdrang. Wie kann ich denn den Spaß jetzt am Sport und an Bewegung ein bisschen fördern oder auch kleine Schritte gehen?
Das geht für mich immer über Leichtigkeit, versuchen, den Druck rauszunehmen. Das heißt, wenn Kinder spielen wollen, spielen lassen. Das ist natürlich ganz wunderbar in Kindertagesstätten. Da dürfen die sich bewegen, da dürfen sie toben. Dann kommen sie auf einmal in die erste Klasse. Vor allen Dingen Jungs sind davon betroffen und müssen ruhig sitzen. Das heißt, diese Umstellung von sehr viel Bewegung jederzeit zu wenig Bewegung, 45 Minuten ruhig sitzen, fällt ganz, ganz vielen, vor allen Dingen Jungen, schwer. Das heißt, gerade da müssen wir die Pause aktiv gestalten. Wir könnten sie mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen. Sie könnten vielleicht, wenn sie zur Schule gebracht werden, ein bisschen eher rausgelassen werden, dass sie einen Laufweg haben. Und wir dürfen nicht vergessen, die Vorgaben, um eine gesunde Bewegung zu haben, die sind, das heißt die Vorgaben, das sind Leitlinien, an denen wir uns versuchen zu orientieren. Das ist bei Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren ungefähr 3 Stunden Bewegung am Tag. Mhm. Das ist immens viel.
Oh ja.
Früher war das so, da sind die Kinder rausgegangen nach der Schule, Ranzen in die Ecke geworfen, draußen getobt, bis es dunkel wurde, wieder reingekommen. Jetzt ist es so, wir haben immer mehr Hausaufgaben und Dinge, die wir tun müssen zu Hause. Und die Kinder sind ein bisschen bewegungsfauler oder müde auch geworden, weil vielleicht der Sportverein nicht mehr da ist im Ort. Mhm. Früher gab es viel mehr Angebote auch in kleineren Orten und auch die Bildschirmzeit hat zugenommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Bildschirmzeit kostet Bewegungszeit.
Mhm. Das heißt, das Ganze hat auch mit unserem veränderten Alltagsverhalten zu tun und da greift ja auch zuweilen dann eine Verhaltenstherapie. Bei manchen Kindern, die starkes Übergewicht haben, ist das vielleicht auch nötig, das erstmal so ein bisschen bewusst zu machen. Wie läuft das ab?
Da kommen dann die Kinder- und Jugendärzte mit ins Spiel. Da gibt es Adipositas-Ambulanzen, aber auch die sind eher in größeren Städten zu finden. Wichtig ist, dass man erstmal mit diesem Kind es schafft, in ein Gespräch zu kommen. Dass man erstmal guckt, wie fühlst du dich überhaupt damit? Denn das große Problem ist, ich möchte dieses Kind nicht gleich in diese Schublade stecken. Du bist dick und du bewegst dich nicht und ganz viel Schuldweisungen zu machen. Das fällt ja auch auf die Eltern zurück. Die Eltern geben sich bestimmt Mühe und versuchen, die Umwelt für dieses Kind gesund zu gestalten. Viele wissen, was gesunde Ernährung ist, aber es hakt dann letztendlich bei der Umsetzung, weil zum Beispiel so viel beworben wird.
Und das ist ja auch ein Thema für die ganze Familie, ne? Auch für die Geschwister, für die Eltern, für das, was man zusammen sozusagen am Tisch erlebt.
Ja, also Kinder werden nicht von alleine dick und Kinder nehmen nicht von alleine ab. Das bedeutet, die Kinder sind auf uns Erwachsene angewiesen, auf das Umfeld angewiesen. Das heißt, ich kann schon irgendwie versuchen, in ganz kleinen Schritten versuchen, dass das Kind sich gesünder ernährt. Einmal mehr ein bisschen Wasser trinken, vielleicht dann nur einen Snack essen, wenn man sagt, du hast dich ja heute auch bewegt oder hast ein bisschen Sport gemacht, hast draußen rumgebolzt, da darfst du mal was snacken. Dass man einfach versucht, den Kindern zu verdeutlichen, wer snacken möchte, muss sich bewegen.
Mhm. Nun ist es ja so, Essen ist, benutzen wir alle ja so ein bisschen auch als Belohnung, dass man denkt, oh, jetzt nach dem anstrengenden Tag ein schönes Abendessen. Auch Kinder haben zuweilen ja regelrechte Heißhungerattacken. Das kann da schon vorkommen, die gar nichts mit Hunger zu tun haben. Stichwort Belohnung, was passiert da im Gehirn?
Ja, da werden ganz viel Glückshormone ausgeschüttet. Die Kinder haben für einen ganz kurzen Zeitraum wieder Energie, was sie dann wieder auf einen kurzen Zeitraum abbauen, aber die hält halt einfach nicht an. Das heißt, wir befinden uns immer ein Hoch, runter, Hoch, runter, Hoch, runter. Und das ist auch ein ganz großes Problem unserer Zeit, dieses dauernde Snacking. Das sind immer Zwischenmahlzeiten, die zur Verfügung stehen. Man bekommt einen kleinen Snack mit für den Kindergarten. Man wird aus dem Kindergarten abgeholt. Man isst danach ein Eis oder man kann zu Hause ein bisschen was snacken. Das heißt, diese Kinder wissen, es ist permanent auch Essen zur Verfügung. Und dann kann man auch mal sagen, Mensch, du hast das heute ganz toll gemacht. Hier hast du ein bisschen Schokolade, hier hast du ein Eis. Versuchen Sie mal, einem Kind zu sagen, das hast du ganz großartig gemacht und sie schneiden Kohlrabi auf. Mhm. Ja, dann hat man ein völlig entsetztes Gesicht. Dann ist man die schlechteste Mutter oder der Vater der Welt, weil man nichts Besonderes hat. Und was ist besonders? Das, was beworben wird. Das heißt, die Eltern stehen da auch zwischen den Stühlen, weil es einfach ganz schwierig ist, ein Gleichgewicht zu finden. Und das muss man mit den Kindern auch kommunizieren. Man könnte auch sagen, wisst ihr was? der dunkle Schokoladenaufstrich fürs Brot, der ist nicht so gesund. Lass uns das doch mal so machen, dass wir sagen, das gibt es nur am Wochenende. Um einfach ein ganz langsames Bewusstsein zu schaffen dafür, was ist gesund, was ist nicht gesund, aber keine Verbote auszusprechen. Denn Verbote führt dazu, dass es einfach viel interessanter ist.
Hm, verstehe. Ja, das ist so wie bei den Dingen, die direkt an der Kasse liegen, ne? Die man dann unbedingt haben will beim Vorbeifahren. Ja, gesünder essen, besser essen für die ganze Familie, aber vor allem auch für Kinder, die Gewichtsprobleme haben. Das ist unser Thema heute in der Visite mit Dr. Katharina Kirsche und Antworten auf Ihre Fragen dazu gleich hier bei uns. Im Studio ist Melanie Tieltges. Es ist ein dickes Problem, über das keiner so gern spricht. Rund 10% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind stark übergewichtig. Sie kämpfen mit gesundheitlichen Problemen und leiden psychisch, weil sie gemobbt und ausgegrenzt werden. Was müssen Eltern tun, um ihren Kindern zu helfen? Wie stelle ich die Ernährung um? Wie bringe ich Bewegung in den Alltag für mein Kind? Viele Fragen hat die Ärztin für Allgemeinmedizin und Ärztekammerdelegierte Dr. Katharina Kirscher heute Vormittag am Visite-Hörertelefon beantwortet. Zum Beispiel diese.
Die Frage wäre, warum wird relativ wenig auf eventuell einen Gendefekt, also Vererbung und Ähnliches, drauf geachtet? Das ist die Frage.
Mhm. Darauf wird viel geachtet. Tatsächlich hat eine große Krankenkasse dazu eine sehr große angelegte Studie durchgeführt und nicht nur die, sondern auch andere Hochschulen. Und dort wurde festgestellt, dass sich in den letzten 30 Jahren bei der Genetik nicht viel geändert hat. Das heißt, wir haben immer noch die gleichen Gene, die uns entweder belasten oder entlasten. Wir sagen immer die mit dem guten Stoffwechsel und die mit dem schlechten Stoffwechsel. Das heißt, das hat nicht zugenommen oder abgenommen. Wir sind aber einfach weiter in der Forschung, dass wir Gene identifizieren, die zu einer krankhaften Veränderung dieser Gene führen, sodass Kinder selten ein Glück, ein massives Übergewicht haben, weil sie gar kein Sättigungsgefühl mehr haben, weil diese Rückmeldung an den Kopf, ich bin satt, die wird nicht mehr stattfinden oder die findet selten statt. Und dort sind wir immer weiter. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, die haben dann eine andere Behandlung, weil wir dann schon wirklich von massivem Übergewicht sprechen. Aber das ist wirklich nur eine ganz kleine Gruppe der übergewichtigen oder dann auch der adipösen Kinder.
Ich bin Baujahr 70. Ich bin und war adipös. Das heißt also mit Vererbung. Mein Vater war auch dick, meine Mutter war schlank, mein Bruder war schlank. Und mir wird erklärt, auch über die Kostenträger, über die LVA, mach dir doch einfach einen Magenband. Es ist dann ja so einfach abzunehmen. Das wird mir dazu gesagt. Das heißt also, ich kann mich noch wunderbar daran erinnern, dass zum Beispiel uns die Mutter als Kinder immer ein Brot geschmiert hat. Das war da bei mir eine Scheibe Schwarzbrot mit dementsprechender Auflage dabei. Mehr gab es nicht. Halt einfach, um das Gewicht einigermaßen haushalten zu können. Ich möchte abnehmen. Ich habe auch vor dem Tod der Eltern habe ich versucht, Körpergewicht zu reduzieren, indem ich mein Essen umgestellt habe, nennen wir es von mir aus gerne Trendkost. Aber ich komme ich da persönlich keinen Schritt weiter.
Ja, das ist das, was wir auch vorher schon in der Kindersendung gesagt haben, dass es einfach nicht nur darum geht, wie ernähre ich mich, sondern wie verhalte ich mich, wie ist meine Bewegung, die ich habe, weil das alles zusammenspielt. Bevor man über weitere Therapiemaßnahmen nachdenkt, empfehle ich immer, dass man einen Hausarzt oder Hausärztin mit einbezieht, die das Ganze koordiniert. Das heißt, dass sie zum Beispiel Reha oder Funktionssport verschreibt, sodass man geführt trainieren kann, dass sie Ernährungstherapie verschrieben bekommen, dass sie lernen, was ist gute Ernährung, was nicht. Und wenn das alles nicht zusammen etwas bewirkt, dann kann man immer noch über weitere Dinge nachdenken. Aber ein Magenbypass oder die operative Therapie ist nicht eine der ersten Lösungen, die man hat, sondern davor stehen einige andere Dinge noch, die man einmal untersuchen sollte und abklären sollte.
Also ich kenne mich nie schlank.
Mhm. Da wird die Genetik sicherlich eine Rolle spielen, aber ob diese Genetik alleine daran schuld ist, dass sie so sind, wie sie sind, das ist halt einfach die Frage. Wichtig ist nämlich in diesem Thema auch die Epigenetik. Das bedeutet, dass es Möglichkeiten gibt, gute Bewegungsmuster, gute Ernährung an die übernächste Generation weiterzutragen. Das heißt,
absolut.
Sie sollten genauso weitermachen, wie Sie das jetzt auch machen. Reflektiert essen, sich bewegen. Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass das für Sie jetzt selber keine Auswirkungen hat, kann das bedeuten, dass in der übernächsten Generation die Generation davon profitiert, dass sie an sich gearbeitet haben, dass sie sich bewegt haben. Und ich höre so ein bisschen raus, Sie würden so gerne die Ursache haben und so genetisch wissen, was los ist. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, dass man als Patient hingeht und sagt, bitte mach einmal bei der Blutentnahme das Fettprofil und mach eine genetische Analyse, dann weiß ich nämlich, was los ist. Nichtsdestotrotz kann man Blutentnahmen machen, um zu gucken, ob sie einige wichtige Stoffe, die bei der Adipositas eine Rolle spielen, ob sie die in ihrem Körper haben und in welchem Ausmaß. Das gibt es, das ist aber keine Kassenleistung. Das muss vom Patient selber getragen werden. Die Preise liegen da zwischen 100 und 300 Euro. Das Feld ist da offen. Dann könnte man nur gucken, Mensch, sollte ich mehr Kohlenhydrate essen? Sollte ich mehr Fisch essen? Da gibt es Möglichkeiten, nur dass da verlassen wir einfach die klassische Kassenmedizin.
Ist okay, also das wusste ich zum Beispiel nicht. Mit den Sachen, was Sie da gerade gesagt hatten, ob nun Igel oder nicht, erst einmal egal. Also dass ich denn da erstmal dass ich da einen kleinen Schritt, also wir reden erstmal wirklich nur von Millimeter, erst einmal weiterkomme. Vielen Dank.
Ja, wir danken für Ihren Anruf, alles für Ihre Gute. Offenheit. Alles Gute.
Tschüss.
Ich nehme jede Hilfe an, die ich kriegen kann. Und wenn es auch dieses Gespräch ist, tausendfaches Danke.
Wunderbar.
Auch für Sie als Mediziner, weil Sie erleben Tag ein, Tag aus auch sehr viel Negatives auf den Straßen. Vielen Dank für Ihre Arbeit.
Dankeschön. Tschüss.
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 Ja, Frau Dr. Kirsche, in Frankreich gilt Adipositas als chronische Erkrankung, in den USA auch. In Japan bekommen Kinder sogar gesundes Schulessen, das ist staatlich organisiert. Sie engagieren sich ja auch als Delegierte der Ärztekammer Niedersachsen sehr bei dem Thema. Wie ist das? Nimmt die Politik das ernst genug? Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie Wünsche frei hätten?
Das mag ich, wünsch dir was. Wenn es dann auch schließlich umgesetzt werden würde. Ich würde mir eine stärkere Gesundheitskompetenz wünschen. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Gesundheit mehr in den Schul- und Ausbildungsalltag eintritt oder Ernährungsbildung und dass wir, so wie dieses positive Beispiel Japan, wo die Kinderadipositas-Rate bei 3-4% liegt, wir hatten ja schon vorhin gesagt, die liegt bei uns ja bei 15%, dass wir verbindliche Standards in der Verpflegung an Schulen und Kitas einführen. Mhm. Ich glaube, dass das effektivste und schnellste Mittel, dort etwas zu tun für die Kinder aktuell wäre, eine Zuckersteuer einzuführen, was wir von Seiten der Ärztekammer schon lange fordern, was wir vom Hausärzteverband auch unterstützen. Denn die Kinder, die können ihre Lebensumwelt nicht selbst wählen. Sie wachsen in einem Umfeld auf, was wir als Erwachsene gestalten können und auch sollten.
Also da würde auch ganz, ganz viel Geld zusammenkommen, das sozusagen in Projekte fließen kann, wie zum Beispiel gesundes Schulessen. In Japan, da haben die Kinder gar kein Schulbrot dabei, ne?
Nein, das hatten die 2005 eingeführt, dass sie festgestellt haben, dass die Kinder zunehmend an Gewicht zulegen und haben festgestellt, dass das staatlich kontrolliert, möchte ich nicht sagen, das klingt gleich nach Verbot, aber mit unterstützt werden sollte. Aktuell ist es so, dass 97% der Schulen und 95% der Kitas in Japan da mitmachen, um einfach den Kindern mehr Gesundheitskompetenz mitzugeben, gesunde Ernährung auf den Weg zu bringen. Und sie haben dadurch einen massiven Erfolg, denn diese Adipositas-Rate von 3-4% nach 20 Jahren, muss man ja sagen, so lange gibt es das Programm schon, ist ein massiver Erfolg. Da sind wir hier in Deutschland noch ganz weit von entfernt.
Das war die Visite heute zum Thema, wenn Kinder gegen Kilos kämpfen. Adipositas im Kinder- und Jugendalter ist kein unverrückbares Schicksal, sagt mein Gast Dr. Katharina Kirsche, Hausärztin in Bad Bevensen und Delegierte der Ärztekammer Niedersachsen. Junge Menschen können wieder gesund und fit werden und ihr Essverhalten verändern, wenn wir sie dabei unterstützen und begleiten. Es sind viele kleine Bausteine, die im Alltag dabei helfen. Wasser statt Limo trinken, die Treppe statt den Aufzug nehmen. Wir sagen danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend. Am Mikrofon war Melanie Tieltges.